Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Heute darf ich endlich mal wieder Host sein, mein Name ist Marco Nehmer. An meiner Seite Holstein-Experte Andreas Opa Geidel. Moin Opa, wie geht's dir?
Ja, alles gut, dankeschön Marco und schönen Dank für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne, ne? Wir haben ja einiges zu bereden, ist ein bisschen was passiert in dieser Woche bei Holstein.
Ja.
Fangen wir nicht ganz chronologisch, denn vor dem Spiel gab es noch einen Transfer, da reden wir gleich drüber. Reden wir halb chronologisch und legen wir los mit dem Spiel von Holstein am Wochenende in Regensburg. Holstein hat 2-1 gewonnen, ist damit ein gutes Stück geklettert, konnte ein bisschen die Abstiegsplätze jetzt distanzieren. Also in Klammern natürlich, weil Sandhausens Spiel ausgefallen ist, aber man hat Stand jetzt 8 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Das ist ein Quantensprung, würde ich fast sagen, ne?
Das ist ein ordentliches Fund. Und man musste sich schon teilweise die Augen reiben über die Stabilität der Störche, die man ihnen auswärts jetzt, sag ich mal, in den letzten, in dieser Saison, so oft hat man das nicht gesehen. Und es war noch was anderes, was mir aufgefallen ist. Also fußballerisch war das, also da ist noch deutlich Luft nach oben. Also das Umschaltspiel nach Beigewinnen und so weiter und so weiter.
Ja, das war jetzt kein Gala, ne?
Nee, das war es nicht. Da waren noch deutlich zu viele Fehlpässe bei. Aber Trainer Marcel Rapp hat ja auch gesagt, die sollen Fußball spielen, dazu gehören auch Fehlpässe. Aber trotzdem, die Anzahl der Fehlpässe, wenn man denn überhaupt was kritisieren will, die waren vielleicht noch ein bisschen zu hoch. Aber was ganz, ganz positiv ist, ist eben diese taktische Flexibilität, die Mannschaft in den Tag legt, innerhalb eines Spiels von Dreierkette auf Viererkette umzuswitchen, Fünferkette gegen den Ball teilweise, immer hin und her, je nach Situation. Also das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
Genau, es war immer sehr asymmetrisch und irgendwie waren das fließende Übergänge, ne?
Genau.
Also immer eine sehr flexible Raumbesetzung. Teilweise hatte ich das Gefühl, fast zu flexibel. Die Spieler wussten anfangs gar nicht genau, okay, wie müssen wir uns positionieren. Das wurde dann erst natürlich auch mit Trainerhilfe im Laufe des Spiels etwas angepasst und dann lief es auch deutlich besser in der Spielauslösung.
Ja, ne? Aber genau das ist jetzt the point, ne? Weil ich erinnere mich an die erste Saison in der zweiten Liga, 2017-18, da waren ja einige Spieler, die noch nicht so erfahren waren auf Zweitliganiveau, und da hat die gesamte Gruppe innerhalb eines Spiels entweder durch Traineranweisungen oder aus eigenen Stücken dazugelernt, Zweikampfführung und so weiter, taktisches Verhalten. Und in der Erfolgszeit von Ole Werner war es so, wenn du dich erinnerst, in der Halbzeit wurde durch Videoanalyse in der Kabine sehr häufig wurde an Stellschrauben gedreht, sodass es im zweiten Durchgang besser wurde. Und das war ja zwischenzeitlich ein bisschen verschütt gegangen, diese Lernfähigkeit innerhalb eines Spiels. Und die ist jetzt offensichtlich wiedergeboren und es dauert auch gar nicht mal bis zur Halbzeit unbedingt, dass es dann besser wird.
Nee, das war ja schon im Laufe der ersten Halbzeit. Genau. Ne? Also die erste Phase des Spiels war ja wirklich schwer. Holstein konnte sich schwer aus diesem hohen Pressing von Regensburg befreien. Oft saß zwar vielleicht der erste Ball in der Spieleröffnung, aber dann konnte man den Ball nicht weitertragen, weil die zweite Welle kam und Holstein da einfach keine richtigen Lösungen gefunden hat. Das wurde aber mehr oder weniger mit dem Zeitpunkt des Ausgleichs, finde ich, auch wirklich besser. Also die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit haben mir da schon wirklich besser gefallen, was die Struktur angeht.
Ja, das ist ja, das kommt ja häufig dazu. Das muss ja dann auch alles passen. Und so ein Ausgleichstor oder überhaupt ein Tor, das beflügelt natürlich auch und bestärkt einen dann in dem, was man da so tut. Und da ist natürlich, das ist dann die vierte Komponente halbwegs, die dazukommt. Und das ist das Spielglück, was du brauchst. Das musst du aber auch zwingen. Und das Spielglück war natürlich die Elfmetergeschichte. Besuschkow, unser Ex-Kieler hier, ist an Thomas Dehne gescheitert.
Ja, ein schlecht geschossener Elfmeter dazu. Ja, aber Dehne hat die Ecke geahnt. Lange, hat sich dann für die richtige Ecke entschieden.
Der war jetzt auch nicht total mittig. Also so ganz miserabel war er nicht geschossen. Der musste schon die Ecke ahnen, ne? Und dann auf der Gegenseite 10 Minuten später sozusagen oder 15 Minuten später oder 20, ist ja egal.
Pi mal Daumen.
Pi mal Daumen schiebt Mühling das Ding da mal mit einer Eleganz in den Giebel oben rein.
Ich hatte ein bisschen Schiss, als er antrat, ja. Ne, weil er doch, ich glaube, es war gegen Dresden, Elfmeter verschossen hatte. Ich dachte, oh Mann, hat er jetzt hier seinen Mojo aufgebraucht und jetzt.
Ja, nix da 16 von 17 Elfmeter in der zweiten Liga reingehauen. Also das ist schon eine überragende Quote. Ja. Das muss man schon sagen. Ne? Und das ist natürlich dann läuft das dann in der zweiten Halbzeit hatte Jan Regensburg ja kaum noch ernsthafte Chancen. Ein Kopfball von Albers, glaube ich, war es noch oder so. Und dann in der Schlussphase noch irgendwie so ein bisschen Kuddelmuddel.
Ja, die Dinger hoch rein mit Halbfeldflanken, aber die konnte Holstein echt weit gehen, wirklich gut wegverteidigen.
Und ich sag mal, hohe Flanken und alle Mann vors Tor, das ist ja Jan Regensburg dann auch gerne mal die Brechstange in der Schlussphase. Ja. Und dafür haben sie natürlich auch die entsprechenden Leute. Aber das hat Holstein wirklich souverän wegverteidigt. Also das muss man schon sagen. Das war schon eben keine Gala.
Naja, aber es war irgendwie clever, ne? So. Es war ein cleverer Auftritt. Mhm. Es war dann auch wirklich über mindestens eine Stunde Spielzeit ein konzentrierter Auftritt.
Ja.
Und das war dann halt natürlich die Grundlage, ne? Gepaart mit den Anpassungen und natürlich gepaart auch mit dem Spielglück, das du schon erwähnt hast. Die Spielglück hatte man ja im Grunde auch beim Ausgleich schon, ne?
Ja.
So, dann schießt, ich glaube, es war Sander, Breitkreuz wehrt den irgendwie mit dem Bauch oder dem Arm, Unterarm ab und der fällt dann Korb einfach vor die Füße. Aber da musst du halt auch stehen.
Du musst auch reagieren, ne?
Und da musst du reagieren und da musst du auch erstmal stehen als Julian Korb. Und das ist natürlich auch wieder eine taktische Komponente. Das sehe ich häufig bei Holstein. Zumindest fällt es mir auf, dass der Rechtsverteidiger oft im eigenen Ballbesitz so in den Halbraum reinschiebt und A, natürlich damit eine Konterabsicherung ermöglicht, aber B, natürlich auch für solche Rebounds dann wirklich in guter Position zur Verfügung
steht.
Ja,
das ist ja das Thema Strafraum, Anzahl der Spieler, die im Strafraum stehen. Und da ist Holstein, in der Szene waren die, glaube ich, mit 4, 5 Leuten im gegnerischen Strafraum. Und dann kommt so ein Rebound auch dann Julian Korb auf den Fuß. War der linke, das war vielleicht nicht unbedingt sein besserer Fuß zum Schießen oder sowas, aber hat er clever gemacht.
Gut gemacht. Sind ja Profis, ne? Die anderen Füße eben. Sind nicht nur zum Stehen.
Ja, genau. Er hatte ja schon in der zweiten Minute, hatte er schon einen Riesen auf dem Fuß. Ne, das war ja eine Flanke von Rehse, da hätte Holstein ja schon in Führung gehen können. Also nee, das war schon wirklich in Ordnung und eine wirklich mehr als solide Leistung, auf der man, also sag ich mal, wirklich gut aufbauen kann, ne?
Ja, besonders weil Holstein natürlich erneut Personalprobleme hatte. Ne?
So ist es.
Nachdem einige Spieler dann wiedergekommen sind, die auf Schalke noch gefehlt hatten. Phil Neumann, Fabian Rehse seien da mal genannt, als Spieler, die direkt in die Startelf gerückt sind. Mhm. Aber mehr oder weniger kurz vor dem Spiel sind dann noch Hauke Wahl, Jonas Sterner und Mikkel Kirkesko ausgefallen. Drei Spieler, die auf Schalke noch in der Startelf gespielt haben. Mhm. Aber diese Mannschaft kann das einfach wegstecken.
Ja,
echt eine richtig gute Breite mittlerweile hat.
Ja, ne? Das ist wirklich, also das finde ich ein ganz erstaunlicher Fakt, gepaart eben mit den Ergebnissen und der offenkundigen Stabilität, die das Gefüge erreicht hat, dass solche doch teilweise zentralen Spieler, wenn die wegbrechen, dass das relativ klaglos kompensiert wird aus der Breite, wie du es eben schon gesagt hast. Die Qualität in der Breite ist eben wirklich sehr gut. Das kann in Corona-Zeiten auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor werden. Sollte es nochmal in irgendeine Richtung eng zugehen oder so, das stimmt einen optimistisch, mich jedenfalls. Da sage ich mal, das ist auch ein Indiz dafür, dass nach anfänglichen Problemen beim Draufschauen auf den Kader, was man so hatte, muss man jetzt aber mal einen leichten Rückzieher machen und sagen, Donnerlüttchen, der Kader ist gar nicht so übel zusammengestellt für Zweitliga-Verhältnisse, offenkundig.
Ja, es hängt natürlich auch mit der Entwicklung der einzelnen Spieler im Verlauf der Saison zusammen. Klar, ne? Also ich glaube nicht, dass man ja jetzt Anfang der Saison einem Finn Porath und einem Philipp Sander im Verbund situativ die Doppelsechs da zugetraut hätte, aber auch das haben sie wieder wunderbar gemacht.
Ja.
Luis Holtby war noch nicht ganz so weit.
Ja.
Der wird jetzt zurückkommen, hat jetzt ein bisschen Zeit, weil jetzt Länderspielpause ist. Aber auch dann wird man wieder umbauen müssen, ne? Weil uns ist das so gar nicht richtig aufgefallen. Mhm. Alexander Mühling hatte natürlich noch eine gelbe Karte bekommen für sein Einsteigen vor dem Elfmeter.
Dummerweise die fünfte.
Deshalb wird er am 6. Februar gegen Düsseldorf fehlen.
Ja.
Aber man traut der Mannschaft und dem Trainerteam zu, auch das irgendwie zu kompensieren, auch wenn er einer der wenigen ist, die eigentlich von der Qualität her unersetzbar für diese Mannschaft sind.
Es geht dann immer um ein Spiel offensichtlich und wenn dann das nicht zu vielen Langzeitverletzten kommt, dann ließe sich das in diesem einen Spiel auch möglicherweise kompensieren. Vorstellbar ist eben, du hast es angesprochen, Luis Højbjerg kehrt zurück nach seiner Corona-Infektion und kann natürlich entweder einen der beiden Sechser-Parts übernehmen oder den Sechser spielen, dann teilen sich Philipp Sander und Finn Porath vielleicht die Mühling-Position zusammen oder Højbjerg geht auf die Mühling-Position.
Ja,
also da gibt es verschiedene Denkweisen und Variationen für ein Spiel. Ist das ärgerlich, dass das Alex fehlt, aber das ist möglich, das zu kompensieren.
Aber es macht Holstein auch wieder unberechenbarer.
Ja, ja, genau.
Um dann noch mal was Positives zu finden. Ja, ne? Der Gegner kann sich auch gar nicht richtig drauf einstellen, nee, weil es einfach nicht diese festen Rollen der einzelnen Spieler gibt, weil sie wirklich, ich habe das Wort, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, weil sie wirklich auch polyvalent sind in ihrer individuellen Qualität und einfach auch viele Rollen spielen können. Ne?
Genau, so ist es. Und das ist wirklich, was ich eben schon sagte, das ist ein ganz erstaunlicher Prozess, der da stattgefunden hat, wenn man das von außen betrachtet. Das hätte ich so zu Saisonbeginn nicht erwartet.
Nee, da war ich auch skeptisch und ich war auch noch lange skeptisch, weil man einfach unten auch nicht wirklich vom Fleck kam. Ich finde, mit diesem Sieg kehrt jetzt zum ersten Mal so richtig das Gefühl ein, okay, Holstein wird sich eventuell, sag ich mal, in der Crunch-Time der Saison gar nicht mehr die ganz großen Sorgen machen müssen. Mhm. Es kann natürlich immer doof laufen, aber im Moment habe ich das Gefühl, so, Holstein steht jetzt bei 25 Punkten. Wenn wir von der magischen 40-Punkte-Marke reden, sind es noch 15. Und ich traue dieser Mannschaft zu, in den nächsten, wie viele sind es noch, 14 Spielen, die auch definitiv frühzeitig zu holen.
Das nächste Spiel ist, das ist ja immer das Schwerste. Und diesmal ist es dann besonders das Schwerste, weil es geht gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause im Holstein-Stadion. Und mit einem Dreier, wenn man denn mal ganz optimistisch sein will, bläst man mal die Fortuna mal, die sind schon im Keller, aber dann bläst man sie mal richtig in den Keller.
Ja, wer weiß, was da jetzt die Tage noch passiert. Christian Preußer wackelt ja bedenklich. Holstein könnte ihn final abschießen. Ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass sie ihn vorher noch entlassen. Das hätten sie jetzt, glaube ich, schon getan.
Ja, ja, das würde ja keinen Sinn machen.
Jetzt. So, von daher spricht das Momentum einfach so, wenn wir von dieser typischen Fußball-Storyline, von dem Drehbuch sprechen, spricht einfach alles für Holstein in so einem Spiel. Ne?
Ja, das, daran liegt natürlich auch die Gefahr, dass man sich einmal vielleicht 2% zurücklehnt.
Ja, aber so ich kann es mir irgendwie gerade nicht vorstellen.
Nee. Ich sage aber, das wäre die Gefahr, dass man sagt, so, wir sind jetzt sind schon mal ein bisschen safe und jetzt noch Fortuna weghauen, dann ist die Sache fast endgültig geregelt schon. Das wäre natürlich ein falscher Berater. Also es muss natürlich wieder mit 120% die Sache angegangen werden und dann lockt ein großes Ziel, dass man einen namhaften Konkurrenten im An- und Abführungszeichen Abstiegskampf deutlich distanziert hat.
Genau.
Und möglicherweise die anderen Teams auch noch weiter distanziert.
Und danach geht's gegen Aue, ne? Also da kannst du wirklich die direkten Abstiegsplätze, sag ich jetzt mal, fast schon final distanzieren.
Ja, ne? Genau.
Sag niemals nie, aber das wäre dann schon ein richtiges Fund, ne?
Ja, 6 Punkte aus den beiden nächsten Spielen, dann bist du natürlich ganz, ganz weit vorne, ne? Also das wäre natürlich toll.
Ja, und das Schöne wäre dann natürlich, wenn du jetzt vom Thema Kaderentwicklung, Spielerentwicklung sprichst, dann kann man auch mal, finde ich, etwas wagen. Dann kann man zum Beispiel auch mal einen Carrera ranführen und so weiter und so fort. Die Jungen dann irgendwann, wenn man im gesicherten Mittelfeld ist, auch mal vielleicht irgendwann ranlassen. Auch das kann denen einfach nur helfen. Gerade weil ich von dem Carrera halt wirklich viel halte und der ein Spieler für die Zukunft ist und seine Minuten irgendwann braucht.
Die wird er bestimmt auch bekommen. Also ich da schätze ich schon mal ein, dass das Marcel Rapp ein gutes Auge für solche Spieler hat, in dieser Altersstufe und dieser Talentgruppe oder so. Und er hatte ja neulich schon in der Pressekonferenz gesagt, dass es ein guter Junge ist, der Carrera und dass er aber noch 1-2 Sachen lernen muss und das ist ja normal mit 19, ist ja auch nichts Verwerfliches und aber er ist natürlich gut ausgebildet in der Dreierkette in der Regionalligamannschaft Holstein 2, bringt da eine ganze Menge mit, was man so beobachten konnte in den Testspielen oder im Training und da sage ich, da er braucht jetzt irgendwann seine Spielzeit, aber du weißt es selber, erstmal müssen bestimmte Dinge geregelt sein,
natürlich,
bevor
klar,
ich dann so ein Wagnis in An- und Abführungszeichen eingehe. Aber ich glaube, das dauert nicht mehr lange, dann werden wir ihn sehen.
Ja, wir reden jetzt von der Phase, weiß ich nicht, März, April oder so.
Denke ich spätestens.
Das hoffe ich für ihn, weil ich ihn auch irgendwie als coolen Spielertypen empfinde, dass er da seine Minuten bekommt. Aber gut, das sind ungelegte Eier. Ne? Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er nicht erlegt ist oder wie auch immer man sagt. Ne?
Ja. Also schießen wir den Bären ab.
Genau. Ja, und jetzt hat Marcel Rapp natürlich auch noch eine weitere Option. Wir gehen jetzt von ganz hinten aus der Verteidigung nach ganz vorne in den Sturm. Am Donnerstag wurde quasi Okiere Vriet, genannt Ochi, verpflichtet. Holstein hat einen neuen Stürmer, der auch direkt zu seinem Debüt gekommen ist. Und ich finde, doch schon ganz gute Ansätze hatte. Ne? Also am geilsten fand ich seine mehr oder weniger letzte Spielaktion, ja, wo er dann ganz clever das Foul zieht und einfach ganz wichtige Sekunden noch von der Uhr nimmt. Ja. Allein dafür war gefühlt die Verpflichtung schon super. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich mal 2 Jahre zurück oder so, als er bei Bayern 2, ich glaube 2 Jahre ist es her, mal richtig geknipst.
Ja, er war so ein bisschen der Reserve Lewandowski dann.
Ja, genau. Und wurde ja als solcher gehandelt. Er war nach Zierzi oder sowas da aus der zweiten Mannschaft oder der schon bei den Profis.
Ja, er hatte immer so, also es war nach oben immer mal der Weg versperrt. Er hat ein paar Minuten gesammelt unter Jupp Heynckes und später, glaube ich, noch unter Hansi Flick. Aber der Weg war immer versperrt, weil der Lewandowski-Backup war. Anfangs, glaube ich, Sandro Wagner in seiner Zeit und dann Joshua Zirkzee.
Ja.
Und deswegen hat er dann ja auch selber gesagt, okay, nach der Drittligameisterschaft, ich will jetzt was anderes. Ich will irgendwo in der ersten, zweiten Liga spielen, ist dann nach Holland gegangen, zu Willem II,
ja,
um mal mein Holländisch hier aufzuholen.
Ja, das ist man auch ein Rücken Geneva.
Und in der ersten Saison hat er da ja doch auch ganz vernünftig geknipst. Jetzt ging es mit dem gesamten Verein in der Hinrunde so ein bisschen da nieder. Anfangs hat er da noch geknipst. Er ist in der letzten Zeit dann aber auch so ein bisschen aufs Abstellgleis da geraten. Aber das war jetzt, sag ich mal, also er war da weit entfernt davon, Flop zu sein, und er kommt natürlich aus der Spielpraxis, ne?
Ja.
Und gerade das kann Holstein natürlich helfen, wenn man jetzt einen Spieler verpflichtet, wie man es vor der Saison gemacht hat, so man verpflichtet Spieler, die irgendwo auf dem Abstellgleis waren, lange nicht gespielt haben, verletzungsanfällig waren, das ist er ganz und gar nicht, ne?
Ja, das ist jetzt die eine ähnliche Nummer wie bei Benedikt Pichler, dem Sturmpartner von Ochi Vriet, der ja schon 6 Buden gemacht hat. Ich finde, eine sehr gute Verpflichtung. Ich hatte schon mit den Holstein-Offiziellen vor 2 Jahren mal darüber konferiert, in An- und Abführungszeichen, ob das ein Kandidat wäre. Damals war das finanziell nicht darstellbar.
Aber auf dem Radar war er schon.
Ja, auf dem Radar war er auf jeden Fall, wie aber auch bei vielen anderen Vereinen.
Ja, klar. Ja.
Also von daher, sage ich mal, passte das jetzt natürlich wie Faust auf Eimer. Und
wie man so sagt, ne?
Wie man so sagt. Und die Entwicklung von Holstein mit der letzten Saison und so, das liegt ja bei Spielern dann, wenn die sich für einen neuen Neuanfang irgendwo interessieren, liegt das ja bei denen auch im Kopf, weil sie das natürlich überall beobachten. Und da ist natürlich so ein schlapper Saisonstart mit den 3:0-3 Niederlagen in dieser Serie, ist dann auch mal schnell vergessen im Spielerkopf, und man erinnert sich dann lieber an die schönen Sachen. Und was möglich ist hier in Kiel, dass man das selbst bei so einem in An- und Abführungszeichen kleinen Verein irgendwie, dass man da fast in der Bundesliga drin war oder zumindest ganz doll dran geschnuppert hat. Und das ist natürlich der Reizpunkt für Spieler dieser Kategorie. Und von daher finde ich die Verpflichtung, die ja auch angeblich nicht, die von einigen kolportiert, bei deutlich über 1 Million liegen soll, sondern
ja, ich habe da auch andere Informationen. Ja, der Betrag soll deutlich konservativer sein.
Ja, so unteres Drittel, sechsstellig, sagen wir mal so. So ist meine Info. Vielleicht ist es auch Hälfte sechsstellig, man weiß es nicht genau.
Prämienzulagen, dies, genau, das, da wird es sicherlich auch noch einige Klauseln geben, ja, aber
ich denke, dass
trotzdem ein vergleichsweise schmaler Taler,
um an der Stelle nochmal zu unterbrechen. Ich denke, dass das das könnte funktionieren. Vor 2 Jahren, wie gesagt, wäre ich ziemlich sicher gewesen, dass es funktioniert. Jetzt muss man natürlich abwarten, wie jetzt diese Saison, er ist zwar im Wettkampf gewesen und im Trainingsbetrieb, aber die Saison, du hast es angesprochen, war ja da bei Willem II nicht so besonders, oder läuft ja nicht so besonders ideal.
Nein, das war keine tolle Show, wie sie von Willem II. Ne?
Und da muss man natürlich abwarten, aber man muss ihm auch die Eingewöhnungszeit geben. Also das geht ja nicht innerhalb von, du kannst ja nicht das Licht anknipsen und dann ist er sofort auf Sendung oder so.
Nein, aber das verlangt ja auch niemand von ihm. Er ist ja jetzt nicht als Heiland verpflichtet worden, sondern vorne hat man damit Benedikt Pichler jetzt eine gute Sturmspitze, die natürlich in den letzten beiden Spielen jetzt nicht ganz so gut funktioniert hat. Nee. Hat sich viel aufgerieben, viel gearbeitet, aber auch hin und wieder mal eine unglückliche Aktion drin gehabt und so. Das sei ihm ja auch mal zugestanden, natürlich, nach diesem Lauf, den er hatte. Ne?
Ich hatte schwer den Eindruck, er wollte einfach zu viel. Ne?
Ja.
Also wenn er teilweise ein bisschen einfacher die Sachen gestaltet hätte, sprich den Ball klatschen lassen, nicht annehmen, drehen und so weiter.
Ja, immer so kleine falsche Entscheidungen. Genau. So dieses Mikromanagement hat da nicht ganz gepasst in den beiden Spielen bei ihm.
Aber ich sag mal so, ich denke, ich will das mal auch ein Stück weit der der nicht Übermotivation wäre nicht der richtige Ausdruck, aber des übertriebenen guten Willens, sag ich mal so, das besonders gut zu machen, da will ich das mal zuschreiben, denn was er da zuvor in den Heimspielen geboten hat, war ja überragend. Ja.
Echt. Also Holstein braucht mehr Heimspiele, damit er mehr netzt. Das funktioniert aber das ja wunderbar. Das ist
dann auch eine gute Möglichkeit, da hoffe ich mal, dass der Benny Pichler, unser Schnitzelkönig aus Österreich irgendwo, dass er dann auch mit klarkommt, dass er guten Konkurrenten jetzt hat in der Sturmspitze, wenn denn Marcel Rapp sich für eine Sturmspitze entscheidet kann.
Genau, das ist ja auch noch das Thema, ne?
Genau.
Er könnte natürlich auch mit ihm Doppelspitze spielen, ja. Dann hast du natürlich zwei Strafraumstürmer-Typen, ja. Die sich aber trotzdem zumindest in Nuancen unterscheiden, so. Du hast ja. Da nicht die Kopie des einen neben dem anderen stehen. Nee. Aber das erweitert natürlich auch nochmal die Palette.
Ja, einfach, ne? Also von daher, und das ist natürlich ein guter Vorgriff auf den Sommer, dass man dann, da ist ja dann ein Transfer Baustelle ist ja schon mal behoben.
Ja, langfristiger Vertrag bis 2025, das heißt, mit dem kannst du auf jeden Fall erstmal planen, ne?
Alles Chico, also kann ich nur sagen.
Genau, jetzt ist die Frage, ob noch was passiert. Der Markt hat noch eine gute Woche, ein bisschen weniger hat er noch offen. Es könnte noch ein Last-Minute-Transfer eintrudeln. Das heißt ja immer noch, Holstein guckt sich nach einem Sechser um. Finde ich auch weiterhin, dass das eine im wahrsten Sinne des Wortes zentrale Position ist. Und da ist Holstein einfach nicht optimal besetzt, auch wenn es natürlich die Spieler, die sich da reingearbeitet haben, wirklich sehr gut machen. Und das kann auch bis zum Saisonende so funktionieren. Ich glaube, da müsste man keine Bauchschmerzen haben, aber auf Dauer wird Holstein auch für die Zukunft diesen zentralen Ankerspieler einfach irgendwie brauchen.
Ja, das denke ich auch. Das sieht ja jetzt im Moment noch immer so ein bisschen nach personeller Improvisation aus, zum einen eben durch Verletzungen oder Corona-Geschichten begründet, zum anderen, weil einfach de facto da einer fehlt. Selbst Louis Holtby war ja eher aus der Not geboren,
ja.
Diese Sechserposition zu bekleiden. Hat er ja super gemacht, überhaupt keine Frage, ne? Aber das ist ja nicht der geborene Sechser, das kann man jetzt ja auch nicht sagen irgendwo.
Nein, man hat Glück, in Anführungszeichen Glück, dass das so gut funktioniert hat und dass er auch in der Lage ist, sein Spiel so zu adaptieren und anzupassen, dass er halt irgendwie auf der 6 auch funktioniert. Mhm. Aber optimal ist es trotzdem für die Zukunft einfach nicht, weil ich seine Stärken auch auf der 8 und im Zwischenlinienraum sehe und so.
Ja, also intern, das habe ich ja schon mit ein paar Verantwortlichen da mal drüber gesprochen, intern wird ja Philipp Sander sehr priorisiert, sag ich mal, für die 6er-Position auf Sicht. Man traut ihm das zu, man sieht bei ihm alle Möglichkeiten, von seinen vorhandenen Qualitäten, alle Möglichkeiten, diese Position wunderbar auszufüllen oder so. Ein Problem ist dabei natürlich, dass der Vertrag von Philipp Sander im Sommer ausläuft.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Lässt sich natürlich lösen mit einem neuen Vertrag, aber es ist natürlich nun mal nicht so einfach wie beim Fußballmanager am Computer.
Nee.
Da muss auf jeden Fall noch was passieren, ne? Also wir reden nicht nur von Neuzugängen, sondern da sind auch einige Verträge, die auslaufen, wo man zeitnah natürlich wissen will, woran man ist. Ich nenne da nur mal exemplarisch Phil Neumann, ne? Der natürlich mittlerweile eine zentrale Stütze ist, dessen Vertrag läuft im Sommer aus und der hat natürlich definitiv einen Markt.
Also wie immer wird ja dann immer viele Sachen werden ja kolportiert und in diesem Fall bei Phil Neumann als Defensiv-Allrounder, 1,92 groß, 24, ideale Voraussetzungen, athletisch. Bringt ganz, ganz viel mit, gut ausgebildet bei Schalke, gut weitergebildet bei Holstein. Angeblich sind ja viele Augen aus der englischen Championship auf ihn gerichtet.
Das sagt man, glaube ich, schon seit seiner ersten Saison.
Genau. Ne?
Also wie man so hört, waren die Augen von der Insel durchaus auf diesen Spielertypus schon immer irgendwie gerichtet, weil das genau
der... vorstellbar, ne?
Also ist absolut vorstellbar. Das war auch schon mit viel Fantasie in der Anfangszeit vorstellbar. Ja. Jetzt braucht es dafür weniger Fantasie und es ist immer noch vorstellbar.
Genau. Ne? Genau, also und dann haben wir dann natürlich auch noch Finn Bartels, ne?
Ja.
Janis Gelios Vertrag läuft aus.
Johannes Vandenberg.
Vandenberg läuft aus. Ja, und eben Sander und bei Fiete Arp endet die Leihe.
Ja.
Gut, ich sag mal, das ist von der Anzahl der Spieler jetzt her, ist das also, da muss man jetzt nicht, ist kein Anlass für einen Nervenzusammenbruch.
Nee, da gab es schon andere Phasen, wo wirklich ein Dutzend Spieler auslaufende Verträge hatte und Sportdirektor Uwe Stöver sagte ja immer so, er will ein, wie er es formuliert, rollierendes System implementieren, das immer nur eine Handvoll Verträge, vielleicht ein halbes Dutzend Verträge maximal im Sommer jeweils auslaufen. In diesem Zustand ist man jetzt gerade, aber es sind natürlich trotzdem teils zentrale Stützen, die einem da, wenn man jetzt völlig untätig bliebe, wegbrechen würden.
Ja, Das sehe ich genauso. Das würde schon schmerzen, punktuell. Ne? Also das, aber gut, ich sag mal so, bei Finn Bartels, also der wird jetzt Anfang Februar 35, hat hier zwei, ein wunderbares Jahr und nach den anfänglichen Problemen zu dieser Saison mit der Mannschaft und auch bei ihm spielerisch hat sich das ja auch alles stabilisiert und jetzt deutet ja vieles darauf hin, dass es dann auch ein zweites schönes Jahr wird. So, und mal ganz ehrlich, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass Finn jetzt noch mit in dem Alter noch Lust hat, nochmal wieder einen neuen Verein
das zu ergründen. Das, glaube ich, also, wird er nicht
ich
machen.
Ich glaube, Holstein wäre gut beraten und ich glaube, Finn ist auch gut beraten, wenn man sich da einigt.
Das denke ich auch,
das ist, glaube ich, jetzt nicht die größte aller Baustellen. Und ich glaube, sogar bei Philipp Sander wird man sich ist gut vorstellbar zu einigen. Was bei Gedios ist, gut, muss man sehen, zweiter Torwart im Moment. Letztes Jahr war er im Kicker bester Torwart der Rückrunde. So schnell kann es gehen. Das sind Entscheidungen, gut, die kann man von außen schlecht beurteilen, ja, sag ich mal ganz ehrlich. Ne? Aber du hast es angesprochen, dieses rollierende System, ne? Dass man dann nicht so viele Baustellen hat, jeweils in der Winterpause, wenn die Verträge auslaufen. Im 30. Juni 2023, also dann 12 Monate im nächsten Jahr, da laufen 14 Verträge aus. Und da sind dann aber auch so Kandidaten bei wie Wahl,
Mühling, Riese. Genau. Da kommt's richtig dicke dann.
So, und das wird natürlich, du musst natürlich jetzt alles miteinander vermengen. Ne? Bei wem verlängere ich den Vertrag bei den Kandidaten, wo der in diesem Jahr ausläuft, in diesem Sommer? Schon mit Blick darauf, was passiert denn im nächsten Jahr? Das ist eine komplexe Gemengelage. Und die Gemengelage wird deshalb nicht einfacher, weil der Vertrag von Uwe Stöber auch am 30. Eben, Juni ausläuft.
Ja. Das heißt, die Spieler, die 23 jetzt gehen, wissen noch gar nicht, mit wem sie dann verhandeln sollen.
Ja, also
deren Verträge 23 werden. Also, um es jetzt mal überspitzen zu formulieren. Also auch da.
Im Moment ist der Stand, wäre so. Aber ich glaube, dass der Aufsichtsrat, der dafür zuständig ist, mit Herrn Stöber den Vertrag zu verlängern, der wird sich, ich glaube, die werden sich schon relativ zügig da einig werden.
Das denke ich auch, gerade weil natürlich waren auch nicht alle Entscheidungen von Uwe Stöver in den letzten Monaten, Jahren komplett richtig. Einige waren unglücklich.
Nennen wir das doch beim Namen. Das sind drei Fehlschüsse.
Ja.
Jetzt gar nicht mal von dem, was da vielleicht noch passiert, sondern die aktuell, das ist Patrick Eras mit dem Vertrag bis 24. Das ist Steven Skripski mit dem Vertrag bis 24. Mhm. Und das ist natürlich vor allem hier Berti Fridtjonsson auch mit dem Vertrag bis 24, glaube ich, wo Herr Stöver jetzt sagt, er hat mit ihm gesprochen und der Berti könnte sich einen neuen Verein suchen, das liegt jetzt bei ihm. Das heißt also im Umkehrschluss, sportlich hat Berti hier keine Zukunft mehr. Schwer zu beurteilen, weil er bisher ja eigentlich immer nur verletzt war, gefühlt.
Genau.
Oder krank oder was
aber auch immer. Aber das zahlt ja auch drauf ein, dass er keine Zukunft hier wirklich hat.
Ne? Genau. So, das sind natürlich auch nicht ganz billige Spieler gewesen, auch nicht nur wegen irgendwelcher kleineren oder größeren Ablösesummen oder sowas, sondern auch was das die Gehaltsgeschichte anbelangt, werden sie sicherlich nicht am Ende der Nahrungskette.
Genau, ich denke, befinden. Bei einem Skripski und einem Eras, also ich kenne die genauen Zahlen nicht, natürlich, aber die spielen auch nicht nur für Luft und Liebe hier natürlich. Ne?
Nee, also das sind drei Fehlschüsse gewesen, die natürlich nicht nur auf das Konto von Uwe Stöver gehen.
Das ist eine große Gruppe mit dem Trainerteam, mit den Scouts, mit den Videoanalysten.
Genau.
Da hängen ja viele einfach mit drin in so einem Transfer.
Das muss man sich natürlich eingestehen und das muss man auch jedem zugestehen, wenn man da angefangen hat, dann irgendwann zu korrigieren, was ja denn passiert ist. Und die folgenden Transfers dann im Sommer, die haben ja auch gezündet, wenn man das mal so formulieren. Ich nenne mal exemplarisch Holtby und Pichler oder sowas. Und
genau, späte Nachverpflichtungen in Reaktion auf den schlechten Saisonstart, dass die beide dann so gut funktionieren und natürlich die ganz zentrale Position der Trainer.
Ja.
Mit dem hat er natürlich auch einen Fund, Uwe Stöber.
Hundertprozentig.
Also stand jetzt ein Volltreffer.
Ja, würde ich das auch mal so unterschreiben. Die Zeiten ändern sich ja im Fußball immer relativ schnell, aber ich glaube im Moment, also gibt's ja nichts dran auszusetzen, also Volltreffer trifft's aber definitiv mal ganz genau. Und von daher, sag ich mal, wird sich der Aufsichtsrat da Die werden sich schon einigen im Fallstöver. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Genau, das ist in den kommenden Wochen und Monaten zu erwarten. Da wird also noch einiges geschehen. Jetzt schauen wir wieder ins Alltagsgeschäft. Holstein geht jetzt in die außereuropäische Länderspielpause. Selbst wenn jetzt eine europäische Länderspielpause gewesen wäre, hätte man eigentlich alle Spieler beisammen. Kann man jetzt mit dem Kader ganz in Ruhe durch diese Länderspielpause hindurch arbeiten. Freitag gibt's ein sehr interessantes Testspiel, ein sehr hochkarätiges. Es geht in Kiel leider ohne Fans gegen den FC St. Pauli. Mhm. Erwartest du da irgendwelche Experimente oder geht's da einfach nur drum, im Flow zu bleiben und im Rhythmus?
Also ich erwarte, dass Ochi Vried da natürlich wahrscheinlich in der Startformation stehen wird.
Gegen seinen Ex-Verein, ne? Ausgebildet bei St. Pauli. Genau,
gegen seinen Ex-Verein und möglicherweise an der Seite seines Best Buddies Amu Aslan. Also von daher, das kann ich mir vorstellen. Und dann werden wir immer in solchen Spielen natürlich auch die Spieler Einsatzzeiten bekommen, die vielleicht bislang ein bisschen weniger hatten dann. Aber das wird schon eine bunte Mischung werden. Interessantes Testspiel, auch für St. Pauli interessantes Testspiel, weil deren Flo ja ein bisschen abgerissen ist.
Und ja, haben die Stadtmeisterschaft jetzt auch noch aus den Händen gegeben. Mhm. Mussten sie dem HSV wieder überlassen. Mhm. Und so deutlich ist es jetzt nicht mehr in der Tabelle. Nee, ne?
Also ganz sicher nicht. Darmstadt hat schon mal die Pool-Position übernommen. Gut, das bedeutet jetzt nach was haben wir, 21 Spieltage oder was? Oder 20?
Ich glaube 20. Ja. Dass ich das gar nicht weiß, ist natürlich auch ein Armutszeugnis, aber egal. Wir sind auch nur Menschen.
Ja, und sagen wir, das bedeutet natürlich jetzt überhaupt noch gar nichts. Irgendwie, das kann sich auch ganz schnell wieder zum Guten richten für St. Pauli.
Ja, aber von hinten drücken Bremen und der HSV auch und Heidenheim ist auch überwiegend stabil. Also
selbst Schalke, ne? Auf einmal 5-0 in Aue muss ja auch erstmal gewinnen. Und Werder unter Ole Werner, also die Bundesliga-Absteiger, die drängen schon mit Macht von hinten. Das muss man jetzt schon mal sagen. Und da musst du natürlich ruhig und stabil bleiben, ne? Aber ob Darmstadt jetzt, sag ich mal, die ganze Saison ruhig und stabil bleibt, wir haben es ja letztes Jahr bei Holstein gesehen, es geht alles, ne?
Genau.
Ja. Also es kann alles passieren. Mega spannend zu beobachten. Und von daher ist das für St. Pauli, deshalb, um da mal drauf zurückzukommen, ist das natürlich auch ein wichtiger Test. Der bestimmt auch Timo Schulz als Trainer wichtige Erkenntnisse liefern wird.
Das denke ich auch. Also es wird sportlich ein interessanter Test. Mhm. Um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, ich sagte gerade eben schon, leider ohne Fans. Auch die Heimspiele von Holstein, zumindest das gegen Fortuna Düsseldorf, wird Stand jetzt auch weiter ohne Fans stattfinden müssen. Es bleibt in der Bundesliga und in der zweiten Liga der Flickenteppich nach den Nicht-Entscheidungen vom Montag auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Alles bleibt, wie es ist. Jeder kocht sein eigenes Süppchen pro Bundesland. In Sachsen-Anhalt 15.000 Fans erlaubt, in Bayern jetzt bis zu 10.000, in Hamburg sind es 2.000, in NRW 750, man versteht es, glaube ich, nicht mehr. Ne? Und entsprechend haben sich auch die Vereinsverantwortlichen geäußert, angefangen mit Aki Watzke vom BVB, der meinte, der Fußball ist jetzt Opfer von Symbolpolitik, natürlich sehr populistisch, aber viele sind ihm zur Seite gesprungen, unter anderem ja auch Steffen Schneekloth gestern, der sich auch noch in einem langen Statement zur jetzigen Situation der Nicht-Fan-Rückkehr geäußert hat. Wie stehst du dazu?
Es ist ja ein Problem des, sag mal, das Problem ist eigentlich sehr guten Föderalismus in unserem Staatssystem. Die Bundesländer haben da Hoheitsgewalt teilweise, solange keine epidemische Notlage bundesweit ausgerufen worden ist, dann hat natürlich die Regierung andere Möglichkeiten zentral zu entscheiden, die ist aber nicht mehr da und deshalb regiert der Föderalismus mit all seinen Facetten und Ideenreichtum und mangelnden Absprachen und das selbstverständlich ist das für keinen Menschen mehr nachvollziehbar, was da passiert. Ich bin jetzt nicht Virologe genug, um sagen zu können, ist doch gar kein Risiko in der frischen Luft. Ich bin auch kein Virologe genug, um sagen zu können, 2000 Zuschauer auf St. Pauli oder im Volkspark, wie es in Hamburg zugelassen ist, und gleichzeitig 2000 Zuschauer unterm Dach in der Elfi, das passt nicht. Nein. Ich kann es nicht beurteilen. Ich finde nur, der Fußball, und ich sag jetzt mal die DFL da mit den 36 als Dachverband für die 36 Erst- und Zweitligisten, würden gut daran tun, indem sie eine gemeinsame Linie machen. Und zwar finde ich, in solchen Zeiten, wenn man das nicht mehr verstehen kann, dass in München jetzt auf einmal Herr Söder sagt, da dürfen jetzt 10.000 Leute wieder rein ins Stadion, los, alle Mann, doppelt geimpft und genesen und getestet und was nicht alles da. Und in Schleswig-Holstein darf gar keiner rein oder so, oder in anderen Bundesländern. Also es bestünde ja theoretisch die Möglichkeit, auch wenn das so ein bisschen nach Sozialromantik klingt, dass die DFL sagt, wir richten uns nach unseren in An- und Abführungszeichen schwächsten Mitgliedern. Wir erklären uns mal sowas Ähnliches wie solidarisch.
Das war ja mal ein Anfangsgedanke zum Beginn der Pandemie.
Das heißt, es wird sich ja sowieso über kurz oder lang, gehe ich jetzt einfach mal stumpf von aus, wird sich ja im Pandemiegeschehen wieder was ändern. Mhm. Wenn die
lass die warmen Sommermonate oder genau, Frühlingsmonate kommen,
die wenn die Inzidenzen Prognosen sinken. Wenn die Prognosen denn stimmen sollten, die Virologen, Experten da alle so abgeben täglich, die Hoffnung besteht zumindestens. Und da wär's ja mal wirklich eine ganz coole Geschichte gewesen, wenn man sich jetzt mal für 4 Wochen solidarisch erklärt und sagt, pass auf, da können die von der Föderalismus kann uns genehmigen, verbieten, was er möchte. Wir akzeptieren alles. Aber wir machen jetzt unsere eigene Nummer hier. Und die heißt in diesem Fall für 4 Wochen, oder wir gucken wenigstens bis zur nächsten MPK am 9. Februar oder sowas. Bis dahin machen wir ohne Zuschauer. Alle. Fertig aus. Wer Sorgen hat, es gibt einen Solidaritätstopf. Mittlerweile bei der DFL auch. Wer Sorgen hat, soll sich melden. Vielleicht können wir unterstützen. Ob da jetzt, ganz ehrlich, 750 Zuschauer oder 2000 sind, das kann mir doch kein Mensch erklären. Das ist doch ein größeres Zusatzgeschäft, weil ich Ordnungsdienste
brauche
und alles Mögliche.
Ich glaube, da geht's dann um das Symbol vielleicht und ein bisschen Hintergrundrauschen im Stadion. Ja, aber
das spielt doch jetzt echt kein, das ist doch jetzt ehrlich, in so einer vertrackten Situation wäre das für mich ein ganz, ganz großes Zeichen gewesen. Der Begriff Solidarität, der ja angeblich so essentiell sein soll in der DFL, gerade in der DFL, der ist doch Makulatur. Da ist doch jeder nutzt doch seine Chance, wie er sie nur kriegen kann. Und das macht diese ganze Geschichte so unglaubwürdig.
Ja.
Man kann sich auf die Seite von Herrn Watzke stellen aus Dortmund und sagen, das versteht keiner mehr und alles Blödsinn und wir werden hier zum Symbol einer Politik, die nicht genau weiß, was sie tut, irgendwie degradiert. Kann jeder seine Meinung zu haben, will ich überhaupt keine Stellung zu beziehen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das gut finde irgendwo, aber weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber ich kann natürlich eine ganz große Nummer ziehen, nochmal, und sagen, pass auf, das machen wir jetzt mal in einer solidarischen Aktion Feierabend hier. Für 4 Wochen. Wir gucken bis zur nächsten MPK. Ist ja nicht mal mehr 4 Wochen. Und wenn dann.
Nee, am 9. Februar sollen jetzt Entscheidungen getroffen werden, die ein bundeseinheitliches Vorgehen da gewährleisten. Ne? Also ich bin mal gespannt, ob das denn tatsächlich was wird oder ob da nicht wieder irgendwelche Bundesländer dann ausscheren. Aber Stand jetzt, 9. Februar. Und das ist ja wirklich eine absehbare Zeit. So. Nichtsdestotrotz, ich habe trotzdem ein gewisses Verständnis für die Verantwortlichen und Offiziellen. Insofern. Ich sag jetzt mal subjektive Evidenz, ich würde super gerne mal wieder zu einem Konzert gehen. Mache ich gerade nicht, weil irgendwo in einer Konzerthalle stehen, Schweiß, Aerosole, dies, das, Bierdusche, bla blub. Ich habe da voll Bock drauf, wird nix. In ein Stadion, ehrlich gesagt, würde ich mich gerade reintrauen, wenn es halt nicht voll besetzt ist. Wenn ich an der frischen Luft bin, mir eine FFP2-Maske aufsetze, 2G+, geboostert, getestet, da gucke ich mir 90 Minuten Fußball an, habe die Maske auf. Ich für mich habe das Gefühl, es ist vertretbar. Und insofern halte ich es grundsätzlich auch für vertretbar, dass man eine geringe Menge an Fans gerade ins Stadion lässt, dass das den Kohl nicht fett macht und dann vielleicht dieses Signal der Solidarität noch ein viel größeres ist. Das steht natürlich auch auf dem anderen Blatt.
Ja, wie gesagt, also ich bin nicht Experte in Sachen, ich bin nicht Virologe genug, um das genau beurteilen zu können. Ich bin schon bei dir, dass unterm Dach ein Konzert mit einigermaßen hohen Auslastung würde für mich persönlich auch nicht in Frage kommen, aus nachvollziehbaren Gründen.
Obwohl du so Bock auf Crowdsurfen hättest,
ne? Ja, was denkst du denn? Da bin ich einer der Größten, ne? Und im Stadion ist es natürlich tatsächlich leichter vorstellbar. Aber nochmal, man kann sich ja diese dann mit ich find's einfach, also wirklich, das, ich find's einfach fast schon ein bisschen dreist, mit Klagen, Gerichtsgängen zu drohen.
Das fand ich also, auch etwas heftig, genau.
Also
Aki Watzke hat es aufgeworfen, viele haben sich jetzt auf seine Seite gestellt, unter anderem ja auch Steffen Schneekloth oder Alexander Werle vom 1. FC Köln, also und sogar der Ruhrpott-Rivale Schalke 04. Ja. Also dann muss da wirklich hier die Piep am Dampfen sein, ja, wenn sogar Schalke sich auf die BVB-Seite schlägt.
Mensch, ich kann doch, wenn am 9. Februar, wie gesagt, das ist da absehbar, wenn da jetzt irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die die Vereine dann wirtschaftlich in der Substanz treffen und auch nicht nur wegen des faktischen Zuschauerverlustes, sondern auch, was das imagemäßig bedeutet und ob man die Zuschauer jemals wieder so in dem Maße ranbekommt wie vorher. Das am 9. Februar kann man, ab nach dem 9. Februar kann man über alles diskutieren. Aber jetzt, das ist jetzt haben wir eine Länderspielpause. Das ist dann, dreht sich um einen Spieltag sozusagen. Hm, und es hat sich seit Jahresbeginn sind es dann 4 Spieltage, wenn ich jetzt bei der ersten Liga, in der zweiten Liga sind es nur 3 Spieltage. Da sage ich ganz ehrlich, also, das muss man überstehen können. Und nochmal, diese 750 oder 2000 Zuschauer sind ein Feigenblatt. Es ist toll, jeder Zuschauer, der ins Stadion darf, ist ein guter Zuschauer, sage ich jetzt mal so. Aber das ist natürlich wirtschaftlich betrachtet absolutes Feigenblatt und hat überhaupt keine ökonomische Relevanz für die Guthabenseite des Kontos. Und da muss ich doch jetzt nicht anfangen, da wie so eine Drohgebärde. Oh, der große Aki Watz gesagt, jetzt gehen wir aber vors Gericht oder wir planen jetzt vors Gericht zu gehen. Aber finde ich wirklich, also man darf ja nie vergessen, dass zu Beginn der Pandemie die DFL super Hygienekonzept, was weltweit mit gewissen Nuancen der Abwandlung kopiert worden ist.
Hat den Standard gesetzt eigentlich für den Profisport fast schon weltweit.
Tipptopp. Ja. Aber sie haben auch die Möglichkeit dazu bekommen.
Ja, genau.
Frag mal einen kleinen Krauter als Einzelhändler oder Hotelbetriebe oder sowas, ne? Und sie alle sagen, bei uns ist nie ein Infektionsgeschehen stattgefunden. Ja, die können schön Unterstützung beantragen beim Staat oder beim Land, beim Bund oder beim Land oder vielleicht teilweise auch bei der Kommune, dürfen aber auch teilweise jetzt auch wieder zurückzahlen, was auch kein Mensch mehr versteht irgendwo. Damit sind sie natürlich dann mal richtig beet irgendwo. Also so viel Verständnis ich für Fußball habe, und es gibt ja nichts Ungeileres, sag ich mal, wenn man Fußball liebt.
Gut formuliert, nichts Ungeileres,
ja. Ja, als ein leeres Stadion, ne? Also wirklich, also der Spannungsbogen, dass man da die Spielerstimmen und Trainerstimmen hört, der ist ja auch sehr begrenzt, sag ich mal, ne? Ist jetzt ja nicht, dass man dadurch aus dem Sessel steigt oder sowas, ne? Und von daher würde ich mir das wünschen, dass die Hütten wieder voll sind. Und natürlich sind sie in Dänemark oder in England oder in Amerika sind sie
Frankreich, voll. Ja, aber das ist halt auch Whataboutism dann, ne? Ja. Also mit dem Argument zu kommen, das ist dann halt auch schon dünn, klar. Keiner macht's gerade richtig. Irgendwie kann man es in dieser Phase auch nicht richtig machen. Ich gebe dir recht, dass man sich gerade bei rechtlichen Klagen und so weiter doch eher auch mal auf die Zunge beißen sollte und so weiter und so fort. Wir hoffen mal, dass es irgendwie greifbare Entscheidungen dann am 9. Februar gibt. Aber die Lage, auch wenn man das Wort schon tausendmal gehört hat, bleibt dynamisch.
Ja.
Man kann es einfach auch nicht einschätzen. Und man macht sich unseriös, wenn man da jetzt schon eine Langfristperspektive aufzeigt.
Ja.
Von daher müssen wir da einfach irgendwie weiter von Woche zu Woche, von Tag zu Tag schauen. Ich versuche hier gerade schon so einen Abbinder. Wir gucken nämlich auch weiter von Tag zu Tag, um mal wieder zurückzukommen aufs Sportliche. Oder willst du noch was sagen? Du bist gerade im Flow.
Nee, ich finde, mich ärgert sowas einfach nur. Ja. Also ich habe totales Verständnis für die Profiklubs, auch für die Amateurclubs selbstverständlich auch. Aber für die Profiklubs eben, weil die Zuschauer da, aber was sollen denn andere Sportarten sagen, wie Handball, Basketball oder Eishockey oder sowas? Die haben keinen Bezahlsender Sky, der die Millionen da reinbläst. Ne? Das ist jetzt nichts Ehrenrühriges, das sind einfach nur Fakten irgendwo. Und so kann ich ja zumindest, habe ich eine große Chance, wirtschaftlich zu überleben, wenn ich jetzt nicht, sag ich mal, im Transfergebaren mich da verhebe und keine entsprechenden Geldgeber dafür habe. Bitteschön, aber es lässt sich ja noch managen jetzt. Die anderen eben genannten Sportarten, die werden jetzt, wenn sich da nichts ändert, weil es eben auch Hallensportarten sind und da wird sich schwer was ändern lassen über kurzfristig, die haben richtige, richtige Existenzsorgen. Ja. Und daran sollte der Fußball in Persona, sag ich mal, Herr Watzke, als einer der Sprecher der DFL, sollten sich auch mal daran erinnern irgendwo. Und da kann ich nicht nur immer auf mich gucken, sondern ich muss auch mal über den Tellerrand drüber gucken und mal so die gesamte Bandbreite des Sports betrachten, des Profisports betrachten, nochmal. Und wenigstens bis zum 9. Februar warten, dann kann ich ja anfangen, loszudonnern oder sowas, wenn ich möchte. Aber in dieser Situation fand ich das also schon sehr, sehr dreist.
Ja, das war eine neue Ausgabe des gesellschaftskritischen Podcasts Zollsteine 1:1. Ich setze an dieser Stelle mal einen Punkt. Ich glaube, wir können da jetzt jede Woche drüber reden.
Ja,
das wird
ja,
auf jeden Fall noch interessant. Und das werden wir auch tun. Ich würde trotzdem sagen, an dieser Stelle, dass wir uns mal runterkochen und erstmal Richtung Freitag gucken, was das Testspiel gegen St. Pauli dann ergibt. Dann halten wir weiter die Augen offen bei Holstein, ob noch was auf dem Transfermarkt geschieht. Und dann, sag ich mal, hören wir uns in der nächsten Woche am Mittwoch wieder zu einer neuen Folge Holstein 1:1. Dann gibt's alles zum bevorstehenden Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Wie gesagt, stand jetzt ohne Zuschauer, aber wer weiß das schon. So, Opa, ich sage vielen Dank.
Danke, danke für die Einladung nochmal. Hat mir wieder Spaß gebracht.
Immer wieder gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.